Ich freue mich tatsächlich auf ein paar Themen, wo es um das ganze Thema KI und Longevity geht. Und ich finde da ein Thema, was spannend wird, ist der sogenannte digitale Zwilling. Und das wird wahrscheinlich gar nicht mehr so lange dauern, dass wir eine digitale Version von uns selbst haben, sodass wir verschiedene Therapien, die wir nehmen könnten oder Interventionen, die wir machen könnten, erstmal testen können an der digitalen Version von uns selbst, um zu wissen, was schlägt wirklich an, was ist optimal für mich und dass wir dann quasi die digitale Version von Kati haben und ich dann ganz genau weiß, ah, okay, die Intervention, die bringt bei mir krass viel, darauf sollte ich einen Schwerpunkt setzen.
Herzlich willkommen bei Digitale VorreiterInnen, deinem Podcast zur Digitalisierung. Ich bin der Christoph Bursek und mein Gast gleich ist die Dr. Kati Ernst. Und Kati hat in der Vergangenheit bereits schon sehr erfolgreich gegründet. Oya mit 2 O ist zum Beispiel ein Unternehmen für Periodenunterwäsche und laut Internets haben die dort bereits über 16.000 5-Sterne-Bewertungen bekommen. Und wer sich ein bisschen damit auskennt, wie schwer es ist, Kunden zu Bewertungen zu überzeugen, der kann diesen Erfolg, glaube ich, anerkennen. Nach Oya oder seit Oya kümmert sich Kati jetzt um das Thema Langlebigkeit oder häufiger auch Longevity genannt. Ich möchte heute verstehen, was sich hinter dem Thema verbirgt, wo vielleicht die Chancen und Grenzen von Longevity sind, welche Tipps Kati für uns hat und was sie auf dem Gebiet aktuell besonders fasziniert. Ja, Kati, ich freue mich, dass du bei uns bist. Herzlich willkommen im Podcast.
Danke, Christoph. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Habe ich deine letzten Berufsjahre richtig zusammengefasst oder habe ich wichtige Meilensteine vergessen?
Nee, das ist schon richtig zusammengefasst. Ich glaube, was ja einfach ein bisschen außergewöhnlich ist, ist, dass ich ja heute mich zwar mit dem Thema Longevity beschäftige, aber sehr viele verschiedene Sachen parallel mache, sodass, wenn jemand mich fragt, was mein Job ist, ich gar nicht so wirklich weiß, was ich antworten soll. Daher hast du es, glaube ich, gut gemacht und ich glaube, wenn jemand mich so vorstellen würde, wäre ich zufrieden.
Zufrieden. Das ist, wir sind der Podcast, wo wir sagen, zufrieden ist unser Anspruch, insofern perfekt. Longevity, Langlebigkeit, ist das das Anti-Aging in neuen Gewändern oder ist das ein neues Thema? Wie sah bei dir die persönliche Reise aus? Wo hast du das Thema kennengelernt und was hat dich daran fasziniert?
Okay, das waren viele Fragen auf einmal. Ich versuche es mal ein bisschen auseinander zu packen. Also, ist das Anti-Aging im neuen Gewand? Ich würde sagen, nein, und zwar aus 2 Gründen. Das erste ist, weil das auf das Hier und Jetzt total viele Einflüsse hat. Also, wie du dich heute fühlst, wie fit du heute bist, wie viel Energie du heute hast, wie du heute aussiehst. Aber es feiert auch eher das Älterwerden, als dass es sagt, Altwerden ist doof. Das wollen wir verhindern. Ja, Das ist ein ganz großes Ziel, glaube ich, der Bewegung wäre, ein neues Bild des Altseins zu entwerfen, ein sehr viel agileres, lebendiges, wünschenswerteres Bild von den letzten Lebensjahren oder von hohen Lebensjahren, als wir es heute haben, ja, wo einfach die meisten Leute die letzten 10, 12, 14 Jahre ihres Lebens mit vielen Krankheiten verbringen und wir eigentlich eher denken so, okay, also wer will das schon? Also viele Leute stellen es jetzt gar nicht so erstrebenswert vor, älter zu werden als, was weiß ich, 85, sagt die Forschung zumindest. Das hängt aber damit zusammen, dass wir uns das vorstellen, wie gesagt, wie so eine Phase des Leidens und des Eingeschränktseins. Und das vielleicht auch noch wichtig, Longevity ist zwar übersetzt Langlebigkeit, aber wenn man das als Bewegung oder als Trend versteht, geht es nicht primär darum, maximal alt zu werden, egal in welchem Zustand. Ja, die Langlebigkeit, das wäre ja, wenn man es einfach das Wort nimmt, würde ja heißen, Organismus soll maximal alt werden. Wie es dem dabei geht, sagen wir zweitrangig. Und bei Longevity geht es erstmal darum, diese Spanne zwischen der Lebenszeit, also der Lifespan, wenn man es auf Englisch sagt, und der Healthspan, der Zeit deines Lebens, wo du gesund bist, diese Spanne zu schließen. Ja, also dass du möglichst lang in deinem Leben gesund bist. So. Und wenn wir das machen, führt es dazu, dass wir meistens auch noch deutlich älter werden. Aber hauptsächlich geht es eben darum, möglichst lange gesund zu sein. So, also das erstmal das Thema einzuordnen.
Das ist aber super, dass du das jetzt schon in der Einführung sagst, denn ich versuche immer, also ich habe vielleicht ein bisschen Übergewicht, vielleicht ein bisschen zu hohen BMI und ernähre mich vielleicht nicht ganz gesund. Und ich sage dann immer den Leuten, die sagen so, oh Christoph, dann vielleicht wirst du dann aber nicht 100 oder so. Dann sage ich so, ja, aber die Zeit zwischen 85 und 100 ist lustigerweise gar nicht die Zeit, auf die ich hinsehne, sondern ich finde jetzt irgendwie gefühlt wahrscheinlich lebenswerter als zwischen 85 und 100. Und du sagst, Longevity heißt auch, dass man in der Zeit hoffentlich dann gesünder, mehr Freude an der Existenz hat, als vielleicht es heutzutage ist.
Genau, und nicht nur in dieser letzten Dekade des Lebens zum Beispiel, sondern halt auch heute. Also das ist ja ein sehr schöner Nebeneffekt von einem so einem Longevity-Lifestyle, dass du nicht erst, wenn du tatsächlich 90 geworden bist und merkst, hat das über was gebracht oder hat mich zwischendurch ein Bus erwischt oder so, sondern dass du hier und heute einfach eine höhere mentale Klarheit hast, mehr Energie hast, seltener krank wirst, wenn du krank wirst, schneller gesund wirst, eine höhere Stressresilienz hast. Also du hast total viele positive Effekte im Hier und Jetzt. Und wenn man sich in der Szene so bewegt, eint, finde ich, die Menschen, die sich damit beschäftigen, eine Sache, und das ist so eine totale Lust nach einer hohen Erlebnisdichte in ihrem Leben. Ja, es ist so alles mitnehmen wollen, alles spüren wollen, alles mal machen wollen. Und dafür brauchst du halt einen gewissen Grad an Fitness, an mentaler Klarheit, an Zeit auch, ja. Und ich glaube, das ist so ein Treiber der Leute. Also es geht gar nicht um Delayed Gratification im Sinne von, ich spare jetzt und kriege erst später was, sondern es geht auch krass viel darum, das Hier und Heute und das Leben einfach komplett auszuschöpfen. Ja, so.
Stimmt es, was ich gelesen habe, dass du sagst, du möchtest 110 Jahre alt werden?
Ja.
Wie viele Menschen schaffen das, 110 Jahre alt zu werden?
Also tatsächlich nicht so viele. Und das ist nicht so verwunderlich, weil es scheint für den menschlichen Organismus, wie wir gebaut sind, so eine natürliche Grenze zu geben von 120. Also das ist seit, über die letzten Jahrzehnte, ein bisschen mehr hinweg, hat der Mensch geschafft, immer älter zu werden. Also der älteste Mensch, der jemals gelebt hat, ist immer so ein bisschen älter geworden, ja. Aber jetzt seit längerer Zeit verharren wir so bei dieser 120er-Grenze.
Ja.
Ja, also die ältesten Menschen wurden so 120. Und das scheint für den Organismus von heute das zu sein, was wir können, wenn wir es schaffen, die großen Killer der Menschheit, also Krebs, Alzheimer, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wenn wir schaffen, das alles zu vermeiden, ja, und ein bisschen Glück haben und wahrscheinlich auch noch ein bisschen bessere Gene, wenn es in die Altersklassen geht, dann können wir 120 werden. Wenn wir älter werden wollen als 120, müssen wir tatsächlich unsere Zellen verändern. Ja, weil das Altern ist ja im Sinne von nicht die Krankheiten, aber das tatsächliche menschliche Altern des Organismus ist ja ein langsamer Fähigkeitsverlust unserer Zellen, die Aufgaben zu übernehmen, die sie eigentlich machen sollen. Und wenn wir älter werden wollen als 120, müssen wir diese Prozesse, die passieren, dass die Zelle einfach älter wird, die müssen wir verhindern oder vielleicht sogar rückwärts drehen. Und das ist das, womit sich diese ganzen, ja, großen Longevity-Firmen beschäftigen, die so sehr tief im ganzen Biotech-Bereich sind. Ja, also Altos Labs zum Beispiel in Silicon Valley oder so. Die beschäftigen sich damit, wie kann ich tatsächlich die Zellen hacken, dass der Mensch älter werden kann als 120. So. Leider ist es so, dass das noch einige Jahrzehnte dauern wird, bevor die Forschung überhaupt so weit ist, falls sie überhaupt da ankommt, ja, dass das funktioniert. Und dann, wenn es möglich ist, wird es noch sehr, sehr teuer sein. Das wird dann hoffentlich, sag ich mal, in 50, 60 Jahren so sein, dass das schon in eine größere, breitere Masse applizierbar ist. Davon ausgehend, dass das überhaupt funktioniert, ja. Aber davon gehe ich jetzt mal aus. Ich glaube, das kann schon klappen. Die Theorien dahinter zumindest, die sind, finde ich, schon solide. Allerdings dauert das noch. Und das ist für uns, die jetzt leben und in 50, 60 Jahren wahrscheinlich nicht so sehr mehr davon Anspruch nehmen können, ist das ja irrelevant. Und da ist es einfach wichtig zu verstehen, dass diese ganze Longevity-Bewegung, ja, da gibt's irgendwelche Treatments und ja, da gibt's irgendwelche spannende Sachen, die du machen kannst. Aber ehrlicherweise, heute ist 90% davon einfach Lifestyle. Wie du lebst, die Entscheidung, die du triffst. Natürlich ein paar Nahrungsergänzungsmittel, gerne auch mal hier und da ein kleines Treatment, was du spannend findest, irgendwas. Aber ganz ehrlich, das the bread and butter und den größten Impact ist einfach, wie du lebst. Die Entscheidung, die du jeden Tag darüber triffst, wie du dich bewegst, wie du isst, wie du schläfst, was für Beziehungen du hast, sowas.
Lass uns gerne mal auf dieses Brot und Butter eingehen. Als du angefangen hast, dich mehr mit dem Thema zu beschäftigen, was waren so die größten Umstellungen, die du in deinem Leben gemacht hast, um dein 110er-Ziel zu erreichen? Und ich hatte vorhin noch eine Zahl rausgesucht. Momentan schaffen es eine von 10 Millionen Menschen, über 110 zu werden. Das sind diese Super Centenarians, heißen die, glaube ich. Ne? Mhm,
genau. Genau. Ja, tolle, also total spannende Leute mal zu beobachten, wie die so sind. Aber was hat sich bei mir verändert? Also du hattest das ja vorhin auch schon gefragt, wie kam ich zu dem ganzen Thema? Ich kam zu dem Thema tatsächlich aus einer Gesundheitskrise. Ja, also das war vor einigen Jahren, 6 Jahren ungefähr, da habe ich mich angeschaut und habe festgestellt, ich bin nicht krank, also jedenfalls deutete nichts darauf hin, dass ich auf irgendeine Art und Weise krank war, aber ich bin schon lange nicht mehr so wirklich gesund. Und das ist so eine Unterscheidung, die ist relativ groß. Unser Medizinsystem zum Beispiel ist auch nicht aufgebaut, so über den eigenen Körper oder den eigenen Geist nachzudenken. Aber ich finde, es ist, heutzutage können wir uns das in westlichen Gesellschaften schon leisten, diese Frage zu stellen. Ja? Wie gesund bin ich eigentlich? Nicht nur, bin ich nicht krank? Ja? Und wenn ich geschaut habe, wie mein Gesundheitsgrad war, musste ich mir selber zugeben, dass ich nicht besonders gesund war. Ich habe zu der Zeit mich sehr wenig bewegt, ich habe relativ wenig geschlafen und vor allen Dingen hatte ich einige Kilo Fett zu viel an mir. Mhm. Ja, und das gipfelte dann in einer Diagnose von einer beginnenden Fettleber, die ein Arzt bei mir gestellt hat. Und da dachte ich, nee, Leute, ich bin irgendwie Ende 30. Ich habe als Unternehmerin so viele Möglichkeiten selber zu gestalten, wie ich meinen Tag baue, welche Prioritäten ich setze. Es kann doch nicht sein, dass ich dieses Thema, dieses fundamental wichtige Thema meiner Gesundheit nicht irgendwie geregelt kriege. Das muss doch irgendwie auch zu knacken sein, in Anführungsstrichen. Und habe dann eben angefangen zu versuchen, verschiedene Sachen in meinem Leben umzustellen. Und in der Beschäftigung damit bin ich relativ schnell diesem Thema Longevity begegnet. Also es kam von dem Wunsch, einfach gesünder zu sein. Und wie es mir geholfen hat, ist, dass es dem Ganzen einen Rahmen gegeben hat. Es hat dem Ganzen ein total großes Why gegeben, ja. Und wenn man radikale Lebensumstellungen macht, auch wenn sie Schritt für Schritt passieren, ja, es ist ja trotzdem, wenn man anschaut, wie ich heute lebe versus wie ich vor, was weiß ich, 8 Jahren gelebt habe, das eine hat mit dem anderen sehr wenig zu tun, außer die Menschen, die damit beteiligt waren in meinem Leben. Und das schafft man nur, wenn man ganz doll das möchte, ja. Also wenn man weiß, warum man das macht und wenn man eigentlich einen Grund hat. Und bei mir hilft Longevity mir zu überlegen, ich mache das halt, damit ich nicht 10, 12 Jahre Ende meines Lebens leide, damit ich nicht gebrechlich bin, damit ich dann stark bin. Ich mache das, damit ich meine Kinder begleiten kann, auch in ihren Erwachsenenjahren. Ich mache das, damit ich noch so viel von der Welt entdecken kann, ja. Und das gibt jeder kleinen Mikroentscheidung, die ich heute treffe, diesen kleinen extra Wumms, dass ich vielleicht die, in Anführungsstrichen, vernünftigere Entscheidung treffe und nicht eine andere, weil ich weiß, warum ich das mache, ja. Zudem gibt es auch Unterschiede darin, wie man jetzt einfach nur gesund lebt versus wie man einen Longevity-Lifestyle macht. Zum Beispiel im Training, wenn man Sport anguckt, gibt es ein viel größeres Gewicht beim ganzen Thema Gewicht, beim Thema Krafttraining und der Unterstützung der großen Muskelpartien, weil man den Körper eben vorbereiten muss auf ein langes Leben, wo die Muskeln eben über kurz oder lang eben abbauen werden, wir die aber brauchen, um uns stabil zu halten, damit wir nicht stürzen im Alter. So, wenn es jetzt nur darum ging, nur in 2 Wochen die Bestleistung zu bringen bei einem sportlichen Event oder einen besonders schönen Sixpack zu haben oder einen knackigen Po, würde man anders trainieren, ja? Also es gibt im Ganzen einen Rahmen, warum man das macht. Mir fallen so tagtäglich Entscheidungen dadurch leichter und es setzt andere Schwerpunkte in der Entscheidung, wie du halt lebst. So. Und deine ursprüngliche Frage war ja, was waren die größten Umstellungen? Mittlerweile ist es wahnsinnig ganzheitlich. Mein ganzes Leben, wie gesagt, sieht ganz anders aus. Ich esse anders, ich schlafe anders, ich mache sehr anders Sport. Und du kannst mir gerne sagen, welche Bereiche du da am spannendsten findest. Aber das ist, was vielleicht noch einfach als Einstieg wichtig ist, ist, dass es wirklich schrittweise passiert ist. Also dieser Versuch, alles auf einmal zu machen, ist typischerweise eine krasse Überforderung für Leute. Passiert häufig, wenn man so ein neues Thema findet, man ist voll da und denkt so, oh geil, will ich alles mal probieren, finde ich voll spannend. Aber da das so tief greift, kann ich total empfehlen, nicht versuchen, alles auf einmal zu machen, sondern Schritt für Schritt vorzugehen und sich wirklich Zeit zu lassen, dass der Körper und das Leben und die Taktung des Lebens, der Alltag sich darauf einstellen kann.
Ja, da möchte ich auf jeden Fall nachfragen. Ich bin, glaube ich, ein paar Jahre älter als du, hatte auch so in der zweiten 30er Hälfte oder Ende der 30er mein großes Gesundheitsthema. Dann waren es bei mir irgendwie Rückenschmerzen, Bandscheibenvorfall und so weiter und alles andere als Untergewicht. Und dann gibt es dann immer so Phasen, wo ich das schaffe, wo ich das nicht schaffe. Jetzt habe ich wieder dieses Jahr wahnsinnig viel zugenommen, weil es mich sehr stresst habe, bin nochmal Papa geworden dieses Jahr und jedes Mal, wenn ich ein Kind bekommen habe, habe ich in dem Jahr wahnsinnig viel zugenommen. Auch dieses Jahr muss ich halt wieder ändern. Aber wenn wir bei der Ernährung bleiben zum Beispiel, was war dein Guilty Pleasure beim Essen vor 8 Jahren und auf was hast du da jetzt umgestellt? Was ist etwas, wo du sagst, das ist auf jeden Fall etwas, wo die Dosis zu hoch war?
Also da möchte ich einleiten mit so ein bisschen einem Mindset-Shift, den wir vielleicht mal gemeinsam versuchen. Und das ist, dass der Longevity-Lifestyle, besonders was Ernährung betrifft, da geht es nicht um Verzicht. Ja, es geht nicht darum, was ich alles nicht mehr darf und was alles böse ist und was alles ganz schlimm ist, ja. Sondern es geht darum, da gibt es tatsächlich in der Praxis so einen Begriff für, das heißt Crowding Out, ja, sich mit so viel geilem Scheiß zu ernähren, dass da gar nicht mehr so viel Platz ist für den ganzen nicht so geilen Scheiß. So. Mhm. Und die Lösung ist, wie bei allen Sachen, dass du den geilen Scheiß findest, der dir auch schmeckt und Spaß macht und in dein Leben passt. Ja, weil kein Mensch wird sich Jahrzehnte ernähren von irgendwas, was du blöd findest, ja, oder was dir zu umständlich ist oder was du richtig, ja, was dich nervt, ja. Also vielleicht zwei Sachen. Ich finde, diese mehr, dass das alles so anstrengend sein muss, das ist nicht so, ja. Also such dir die Sachen, die dir passen. Ich glaube, was ein total guter Richtwert wäre, ist, wenn man einfach es schafft, jede Mahlzeit, egal wie viele es sind, egal wann sie sind, ja, zu gucken, dass die Hälfte des Tellers aus Gemüse oder Obst besteht. Einfach so als generelle Kennzahl. Wenn du das machst, hat das einen krassen Effekt auf dein ganzes Leben. Ja? Und es ist eine relativ leichte Daumenregel, die man sich merken kann, wenn im Restaurant was besteht, wenn du zu Hause irgendwas dir kochst, wenn du im Buffet irgendwas zusammenstellst. Guck einfach, dass die Hälfte des Tellers Obst oder Gemüse ist. Da hast du super viel geschafft. Kriegst du ganz viele Nährstoffe, fütterst du dein Mikrobiom, nimmst du weniger Kalorien zu dir, als wenn du ganz viele Carbs irgendwie auf den Teller knallst und so. Also das hilft total.
Das Mikrobiom sind die Darmbakterien, die Darmgesundheit.
Genau, die Darmgesundheit, ganz wichtig für unterschiedlichste Sachen. Unter anderem sitzt da 70% unseres Immunsystems, also gerade jetzt im Herbst. Sehr zu empfehlen, wenn man viel macht für sein Mikrobiom, wird man nicht so oft krank. So. Also das so vielleicht als Faustformel. Ja. Und das ist erstmal einfacher für Menschen als, naja, ich meine, dass wir alle möglichst viel Salat essen sollten, haben wir alle irgendwie verstanden und trotzdem machen wir es alles nicht. Ganz oft sind es diese kleinen Hinweise, die das ein bisschen konkreter machen, das, was eben hilft. Und das ist ja das, was wir in unserem Podcast, den wir zu dem Thema machen, Lifestyle Longevity, der jeden Donnerstag rauskommt, mindestens.
Du und Christine Zeller?
Zeller, genau. Das ist meine Co-Gründerin auch gewesen bei Uya. Und wir machen jetzt auch zusammen diesen Lifestyle Longevity, naja, diese ganze Welt. Das ist ja eine Community, das ist ein Podcast, da haben wir ein Bestsellerbuch zugeschrieben. Also es ist ein ganz eigener Kosmos geworden sozusagen. Da versuchen wir eben ganz genau, diese ganze Theorie, die es hinter dem Longevity-Lifestyle gibt, runterzubrechen in ganz konkrete Hinweise, wie eben, bau einfach jeden Teller so, dass 50% irgendwie Obst oder Gemüse ist. So. Das zweite wäre, guck, dass immer eine Proteinquelle dabei ist. Ja, wir nennen das Where is my protein? Ja, also einfach immer, wenn du bestellst, überlegen, ist da irgendwo Protein auf diesem Teller? Ja, und das kann Ei sein.
Was sind deine Lieblingsproteine?
Also ich bin Omnivorin, ich esse alles. Also ich esse jeden Tag Eier, ich esse ab und an Fleisch, ich esse mindestens einmal die Woche Fisch, aber ich esse wirklich fast täglich auch Tofu, Tempeh, solche Geschichten. Ja, also ganz bunt gemischt. Nimm auch Proteinpulver, weil ich sonst nicht schaffe, auf die Proteinmenge zu kommen, die ich brauche. Kurze Faustformel für die, die gerne mitrechnen, sollten ungefähr 1,6 Gramm Protein sein pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Ja, kann ja jeder ausrechnen, was das dann wäre. Ist bei vielen Frauen so um die 100 Gramm.
Da würde es helfen, wenn man 100 Kilo wiegt, dann ist es am einfachsten zu rechnen.
Genau. Und das einfach mal runterbrechen, durch 4 zum Beispiel, da weiß man ungefähr, wie viel man bei jedem, viele Menschen essen so 4 Mal am Tag ungefähr was, wie viel man jedes Mal so braucht und sich dann so einen kleinen Cheat-Sheet zu machen. Ah, okay, wenn ich immer, bei mir sind es 30 Gramm, die ich brauche pro Mahlzeit sozusagen, da weiß ich ungefähr, was hat denn so 30 Gramm Protein, weil das wusste ich früher nicht, ja, das macht man sich so ein kleines Cheat-Sheet von Sachen, die man gerne isst und da weiß man immer, ah, okay, ich muss ungefähr so und so viel Hühnchen, was weiß ich, hier haben oder nicht, so. Protein ist cool, weil wichtig für Muskelaufbau, aber auch total sattmachend, wenn es um das ganze Thema Fettabbau geht, hilft das. Aber wenn ich überlege, was bei mir geholfen hat, ich habe ja über 20 Kilo Fett abgebaut in einem Jahr. Das war ja in 22 so einer der größten Schritte bei mir. Du möchtest gerne was fragen?
Ja. Also das sind so ungefähr, das sind so die Ranges, an die ich auch mal ran müsste. Aber ich sehe dich jetzt und das fällt mir ja ganz schwer, mir das vorzustellen. Das heißt, du hast, wenn ich dich jetzt so sehe, du hast mal 22 Kilo mehr gewogen.
Ja, und mittlerweile habe ich deutlich mehr Fett abgebaut, weil ich sehr viel Muskel auch aufgebaut habe, ja?
Genau, also früher hatte ich keine Muskeln und Fett.
Genau, und ich habe zuerst sehr viel Fett abgebaut. Ich würde sagen, mittlerweile habe ich wahrscheinlich so 26 Kilo Fett abgebaut. wenn ich so raten müsste.
Also das ist ja irgendwie ein Drittel deines Körpergewichts gewesen. Mehr.
Ja, mehr. Nee, weniger, aber ja. Mhm. Also verrückt. Das ist, ich bin relativ groß, aber ja, das ist ja. Viel gewesen so. Und ich stand da auch ehrlicherweise vor dieser Zahl. Ich wusste, ich wollte nicht ganz so viel abnehmen. Ich hatte mir als erstes Ziel ein bisschen weniger vorgenommen, weil ich auch krass Respekt hatte davor. Ne? So diese Vorstellung so, absolut. How am I going to do this? So,
nicht nur eine Woche durchhalten, sondern 30 Wochen durchhalten, 50 Wochen durchhalten.
Genau, mhm. Und du sagst genau das Richtige, du hältst das nicht durch. Mhm. Wenn es sich anfühlt wie durchhalten, machst du es nicht. Weil es dauert zu lange. Wirklich erfolgreich Fettabbau funktioniert, wenn du jeden Tag so ein bisschen unterkalorisch isst. Das heißt, weniger Kalorien zu dir nimmst, als dein Körper verbraucht. Ja? Wenn du radikal weniger zu dir nimmst, dann geht dein Körper in so einen Panikmodus, weil er denkt, du verhungerst und der hält erst recht an den Fettreserven fest. Ja? Zudem wirst du müde, schlapp, hast wenig Energie. Ja, also deswegen bringen diese ganzen Diäten nichts. Sondern so nachhaltiger Fettabbau, der dann wirklich über Jahre bleibt, der funktioniert, wenn du es zwar ernsthaft, aber sag ich mal, mit Augenmaß angehst. Und das sind so 10-20% Kaloriendefizit. So. Und mir ist das gelungen, nicht indem ich jede Mahlzeit angefasst habe, weil das war mir viel zu anstrengend, auch immer so Kalorien zu schätzen und sowas. Das hätte mich krass überfordert. Das war ja relativ am Anfang meiner ganzen Reise. Und ich habe es gemacht durchs intermittierende Fasten. Mhm. Also ich habe einfach die Zeit, in der ich am Tag Essen zu mir nehme, deutlich begrenzt. Und bei mir waren das, ich habe 7 Stunden am Tag eben gegessen. Und die anderen halt nicht, so.
Die anderen 17 Stunden. Hm.
Das war es erstmal. Also ich habe, in meinem Fall war es Frühstück auslassen, so. Und mehr war es nicht. Und das wirklich, ich habe es festgehalten in so einem Apple Notes Dokument, weil ich mich auch fast jeden Morgen dann gewogen habe. Einfach um das so zu ein bisschen zu tracken und zu beobachten. Und es ist so interessant, wenn man das jetzt sieht und sieht, das war einfach immer wieder so ein bisschen, immer wieder so ein bisschen. Und am Ende hast du 20 Kilo. Ja. Und es fühlte sich nicht so an wie, boah, krass, bin ich am Leiden. Das ist jetzt hier ganz schlimm. Ja? Das möchte ich überhaupt, weil da hätte ich es auch nicht gemacht. Ja. Und ich habe es angefangen tatsächlich, und das ist vielleicht auch ein kleiner Tipp, wir nennen den Trüffelschwein-Hack. Wo es ja darum geht, rauszufinden, was zu dir passt, ne? Weil bei dir wird was anderes Spaß machen, cool sein, als jetzt bei mir. Und ich habe mir mal vorgenommen, immer einen Monat lang Sachen auszuprobieren. Und ich habe die einen Monat ausprobiert und der Deal war, ich durfte nach einem Monat komplett aufhören. Ich durfte sagen, das ist blöd, das ist irgendwie vielleicht total gesund und so, aber ich finde das furchtbar. Ich mache das nie wieder, aber ich habe das Commitment mit mir selber geschlossen, dass ich den einen Monat mache. So. Und beim intermittierenden Fasten war das so. Ich habe mir selber versprochen, okay, ich mache das jetzt einfach einen Monat. Ich dachte, das wird schrecklich. Ich dachte, das wird für mich ganz furchtbar. Und ich kam am Ende des Monats an und dachte, ey, das war eigentlich voll okay. Das war gar nicht so anstrengend. So, und dann ist es geblieben. Ja, mittlerweile mache ich es nicht mehr, weil mittlerweile bin ich ja eher Muskelaufbau. Da braucht man kontinuierliche Proteine und so weiter und so fort. Aber will sagen, einfach mal Sachen ausprobieren. Ja, und viele davon fallen einem echt einfacher, als man denkt.
Ich habe vor 2 Jahren Intervallfasten gemacht, 18 Stunden nichts essen, 6 Stunden essen und habe dann 17 Kilo verloren in einem guten Jahr oder so und war auch total happy. Aber es war auf keinen Fall, es war immer durchhalten. Es war auf keinen Fall, das hat mir richtig Bock gemacht, sondern es war immer, hat schon genervt.
Hast du nicht gegessen?
Ich fand es einfacher, ab 14 Uhr nichts mehr zu essen und dann am nächsten Tag ab 8 Uhr wieder. Also ich fand es toll, nach dem Aufstehen mich voll zu schmeißen mit Essen bis 14 Uhr. Und dann habe ich ab 14 Uhr nichts gegessen. Das fiel mir leichter als morgens nach dem Aufstehen nicht zu essen.
Also ich fand es andersrum einfacher. Tatsächlich ist es auf Studienlage besser, in Anführungsstrichen, so wie du das gemacht hast. Also dass man früher aufhört zu essen. Aber ich finde, dieser soziale Aspekt, der war bei mir halt so wichtig. So.
Ja, und der Sommer draußen sitzen und dann trinkst du ein Wasser. Das ist total, ja.
So, und deswegen hätte ich das nicht durchhalten können. Das hätte sich für mich ganz schlimm angefühlt. Wobei morgens ist so krass viel los hier bei uns zu Hause, auch mit den Kids und alles fertig machen und dann Sport machen. Ja. Da war ich auch so abgelenkt, da gab es so viel. Also vielleicht versuchst du es nochmal, aber andersrum.
Jetzt ist das Babyjahr ist vorbei, jetzt muss ich wieder abnehmen. Oder jetzt muss ich wieder. Aber Intervallfasten ist, glaube ich, super für Gewicht, Stoffwechsel, whatever. Voll. Aber ich glaube, Intervallfasten macht jetzt niemanden von 100 auf 110. Ich glaube, in der Altersverlängerung gibt's da keine guten Belege für, oder?
Für Kalorienrestriktion generell schon. Also leicht unterkalorisch essen.
Intervallfasten als Lebensverlängerer.
Naja, also das Intervallfasten an sich ist wurscht. Intervallfasten führt zu Vorteilen beim Gewicht, weil du weniger Kalorien zu dir nimmst. Also es gibt keinerlei Beweise, dass du nur indem du Intervallfasten machst, Fett abbaust. Wie du sagst, Blutzuckermanagement, einfach generell Metabolism und so, verbessert sich durch Intervallfasten, ja, so. Mhm. Aber der eigentliche Effekt, was das Gewicht betrifft, also was Fettabbau betrifft, der tritt nur ein, wenn du weniger Kalorien isst.
Ja.
So. Und das ist aber bei den meisten Menschen ein Nebeneffekt davon, weil du es gar nicht schaffst, in der Zeit so viel zu essen. So. Und dass Kalorienrestriktion eine leichte, lebensverlängernd ist, dafür gibt es schon Belege.
Wobei ich weiß, als ich angefangen habe, da wurde immer gesagt, und der Intervallfasten hat so radikale Effekte auf Alterungsprozesse. Und ich glaube, das ist leider nicht der Fall, ne? Sondern das, was du erzählst, wenn du dünner bist, dann hast du andere viele Vorteile. Aber dieses, wenn du Intervallfastest, pausierst du die Alterung oder sowas, das ist, glaube ich, eher nicht belegt.
Also nicht das Intervallfasten, wie wir es gemacht haben, weil die Frage, die du, glaube ich, da anspielst, ist ja die Frage, ob die Autophagie losgeht oder nicht. Ja? Autophagie ist ja die Zellreinigung, also das, was die Zellen machen, wenn sie sich darum kümmern, dass die Schadstoffe, die in ihnen drin sind, mal irgendwie rauskommen oder so. Und das schaffen Zellen meistens besser nach einer sehr langen Fastenzeit. Aber da reicht Intervallfasten ehrlicherweise meistens nicht. Es geht ungefähr nach 14 Stunden Essenspause los, aber das ist wirklich erst der Anfang. Wenn man wirklich radikal Autophagie selber auslösen möchte durch Fasten, ist es eher so eine mehrtägige Fastenkur. Ja, du kriegst erste Effekte davon im Tagtäglichen, wenn du eine längere Essenspause hast als 14 Stunden. Und ich würde wirklich jedem Menschen, egal was man macht, empfehlen, 12 Stunden mindestens zu pausieren, weil der Körper einfach mal eine Pause braucht, um den da mal kurz wieder zusammen zu flicken und ne, überhaupt einfach mal so ein bisschen Ruhe zu haben für andere Sachen als Verdauen. Also 12 Stunden kann sich, glaube ich, jeder versuchen, dran zu richten. Also nicht snacken nach dem Abendessen, kein Bier nach dem Abendessen, versuchen da einfach den Körper mal ein bisschen Ruhe zu geben. Aber genau, Autophagie ist eher dann nach einigen ein bisschen mehr als das Intervallfasten.
Wenn man sich mit dem Thema Longevity als noch nicht Experte beschäftigt, dann kommt man schnell auf den Namen Brian Johnson. Das ist ein amerikanischer Unternehmer, der hat, glaube ich, mal so einen Zahlungsdienstleister gegründet, sehr erfolgreich verkauft und kümmert sich seit einigen Jahren darum, dass er sagt, never die, also ne, er ruft natürlich das, glaube ich, das
genau.
Don't die, genau, das, ne, das ruft das absolute Ziel aus. Wie nimmst du ihn und seine Methoden wahr?
Also ich finde, man muss ihm eigentlich zu Dank verpflichtet sein, weil er hat ja eigentlich seinem Körper uns gestiftet als Menschheit, als lebendes Versuchskaninchen für so ziemlich alles. Ja? Der macht ja die komischsten, innovativsten Sachen mit seinem Körper und reportet dann total transparent, was hat das für Effekte. Und nicht nur das, der hat ja jetzt seit einer Weile auch zum Beispiel eine Frau, die sein Protokoll auch macht, um zu gucken zum Beispiel, wie reagiert der weibliche Körper. Also es ist nicht seine Frau, aber es ist eine Frau bei sich im Team, die sozusagen die weibliche Seite des Ganzen mal austestet, was glaube ich auch total wichtig ist, weil ganz viel, wie in vielen Bereichen, einfach noch nicht wirklich an Frauen getestet ist oder gezielt untersucht wurde, was da die Unterschiede sind, weil man unterschiedliche Hormone hat. So. Und daher, also ich finde, man ist ihm grundsätzlich zu Dank verpflichtet. Es ist natürlich ein krasses Extrem, wenn man sagt, ich unterwerfe jede Entscheidung, die ich jeden Tag treffe, nur unter der einen Maxime Lebens- und Gesundheitsverlängerung und nothing else counts. Aber wie alles im Leben, wir reiben uns ja an den Extremen. Ja, also wenn man eigentlich ein Buch schreiben würde über Longevity, das was, also unser Buch hätte auch heißen können irgendwie The Most Boring Guide to Living, weil es ist alles relativ straightforward so und dann wird aber keiner excited und da gibt es irgendwie keine irgendwie Diskussion und dann ist es auch schwierig, da so ein Movement draus zu machen und daher braucht man so Leute wie Brian Johnson, die Leute so ein bisschen triggern, die ein bisschen dazu animieren, dass man sich aufregt und sich denkt, das ist doch black crazy und so. Und dafür, glaube ich, kann man ihm einfach nur dankbar sein.
Ich habe das Video noch nicht gesehen. Ich glaube, gestern oder vorgestern ist so ein Video mit ihm rausgekommen. Ich habe, wie gesagt, nur gesehen, dass es das gibt. Es gibt so eine amerikanische YouTube-Serie, die heißt Surrounded. Da sitzt er in der Mitte und dann sitzen 20 Kritiker um ihn herum. Und er stellt halt Claims auf und dann dürfen die mit ihm darüber diskutieren. Und ich habe nur mitbekommen, dass unter anderem gesagt wurde, Alter, du gibst $2 Millionen pro Jahr aus. Das ist halt, das kann sich kein Mensch leisten, so wie du lebst. Und auch viele Tipps, die du machst, widersprechen einfach dem typischen Paycheck-to-Paycheck-Hustle. Hast du das Gefühl, die Dinge, die du so machst, wären eigentlich auch 10 Jahre früher in deinem Leben möglich gewesen? Und hättest du gesagt, nee, da bin ich irgendwie Mama geworden oder da habe ich irgendwie eine Firma gegründet. Und das hatte leider schon auch einen Grund, dass ich das vielleicht erst machen konnte. Ich weiß nicht, wann das war, als ich vielleicht einen Teil meiner Firma verkauft habe oder als ich irgendwie genug Geld hatte, dass ich auch mir 8 Stunden Schlaf leisten kann oder vielleicht auch mal irgendwie einen Personal Trainer oder I don't know. Also ist das auch nochmal eine Dimension, die leider viele Menschen davon abhält, sich intensiver mit dem Thema zu beschäftigen? Oder sagst du, 80% der Effekte kriegst du auch mit 20% der Kosten hin?
Ja, also du hast ja sowohl Zeit als auch Geld. Das sind ja 2 knappe Ressourcen sozusagen angesprochen. Bei den manchen ist das eine eher knapp, bei den anderen das andere, bei manchen beides. Also ja, ich finde, das ist ein vorgeschobenes Thema. Und ich finde es ein bisschen unfair, weil diese Kritik häufiger kommt bei Menschen wie jetzt Brian Johnson. Denn wenn wir, was weiß ich, Cristiano Ronaldo angucken, sagen wir ja auch nicht, nehmen den nicht als Idol, weil was der alles sich leisten kann, um so toll Fußball zu spielen, kleines Kind, den darfst du überhaupt nicht nehmen als Vorbild. Ja, obwohl es da ja genauso ist. Also natürlich.
Aber der läuft ja nicht rum und sagt, ihr müsst alle so gut Fußball spielen wie ich.
Ich glaube nicht, dass Brian Johnson sagt, alle Menschen müssen genau dieses Regimen führen, so wie er das macht, weil das ist natürlich eine Illusion, dass man das alles machen könnte. Ja, wobei natürlich sehr viel der Sachen, die er macht, Forschung ist an neuen Sachen. Ja, sehr viel dieser 2 Millionen gehen ja rein in Ausprobieren von neuen Sachen, die noch gar nicht in seinem Protokoll offiziell drin sind, weil er noch gar nicht weiß, ob die was bringen oder nicht. In dem Sinne kann man auch sagen, der spart einem auch viel Geld, weil der versucht auch Sachen aus und sagt am Ende, Leute, die bringen nichts, dafür braucht ihr kein Geld ausgeben, weil hat keinen Effekt auf, was weiß ich, Organalterung, ja, so. Mhm. Aber also Zeit und Geld, beides ist wirklich 80-20. Du kriegst krass viel hin, ohne dass du zusätzlich Zeit isst. Wie gesagt, 50% des Tellers aus Pflanzen, was du jetzt beim Restaurant bestellst, ob du das eine bestellst oder das andere, it's the same time, ja, kostet auch meistens genau das Gleiche. Nichtsdestotrotz, natürlich gibt's Sachen, die Geld kosten. So, aber du kriegst wahnsinnig viel hin ohne Geld und das ist auch wieder, finde ich, wichtig bei uns im Podcast zum Beispiel, dass wir immer versuchen, Sachen zu finden. Was sind die Sachen, die du machen kannst mit gar keinem oder wenig Budget? Was sind die Sachen, die du machen kannst mit gar keinem oder wenig Zeit? Ja, aber dann natürlich auch offen ansprechen, wenn es Sachen sind, die ein bisschen mehr Geld kosten, die wir sinnvoll finden, zum Beispiel gewisse Wearables zu tragen, gewisse Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen. Ja, das sind Sachen, bei mir zum Beispiel war Thema immer Schlaf. Mir wurde immer warm in der Nacht. Ich habe mir jetzt daher so ein temperaturregulierendes Matratzencover geholt, was absurd teuer war, dass ich echt gedacht habe, das ist doch hier wirklich einfach
crazy. Das ist auch so eine amerikanische Firma, ne? Wie heißt die? Aid Sleep oder so?
Ja, genau. Also ich wollte es nicht selber sagen, weil es ein Werbepartner ist bei uns im Podcast. Aber ich habe das Ding gekauft.
Bei uns darf man alles sagen.
Lange bevor sie Werbepartner waren von uns. So, und es hat so radikal meinen Schlaf verbessert, weil das mein Painpoint war, sozusagen. Ne? Und daher werde ich jedem dieses Matratzencover empfehlen, aber sage natürlich, ich verstehe, das Ding ist schweineteuer, kauf dir das nur, wenn du wirklich diesen Pain hast, aber dann ist es lebensverändernd. So. Und daher, ne, wie bei allem, es gibt 1000 Möglichkeiten, du kannst es wirklich mit jedem Budget machen und vor allen Dingen, du erreichst wirklich viel mit gar keinem Budget und mit überschaubarer Zeit.
Schlaf, also Ernährung haben wir kurz gesprochen, Schlaf hast du jetzt kurz erwähnt, das sind schon 2 der 3 Säulen. Die 3. Säule ist Bewegung. Jetzt habe ich mir schon mitgeschrieben auf meinem Zettel, Christoph, probier mal aus, die Hälfte deines Tellers mit Obst und Gemüse zu füllen. Ich weiß auch, dass wohl irgendwie 7 bis 8 Stunden guter Schlaf besser sind als die 5,5 bis 6 Stunden, die ich irgendwie gerade kriege. Was sind die Bewegungsquickwins, die ich heute anfangen kann und wo ich diese Woche vielleicht noch was umstellen kann, Stück für Stück?
Noch ganz kurz zum Schlaf, ich muss es wirklich sagen. Bitte. Weil das hat meine Meinung verändert. Der Grund, also es gibt ganz viele Gründe, warum du mehr schlafen solltest. Aber der vielleicht primäre ist, dass dein Kopf, während du schläfst, sich selber reinigt. Es gibt ein System, das heißt lymphatisches System. Ich stelle mir das immer vor wie so ein Putztrupp. Das rennt durch deinen Kopf und schrubbt kaputte Sachen weg. Und immer, wenn du das nicht machst, sammeln die sich an und das ist das, was wahrscheinlich zu Alzheimer führt. So. Und darauf haben wir ja alle wirklich keinen Bock. Und es gibt ganz wenig, Stand heute, was wir präventiv dagegen tun können. Aber Schlafen ist eine Sache, die wir präventiv tun können. Gerade für Frauen wichtig. Die meisten Leute, die Alzheimer kriegen, sind Frauen. Also das ist, finde ich, für mich ein krasser Motivator, um das mehr zu priorisieren, weil ich weiß, nee, auf diese Krankheit, wenn ich die irgendwie vermeiden kann, mache ich's. So. Aber du hattest ja gefragt zu Sport. Und ich glaube, das Wichtigste, wenn man Longevity Lifestyle anstrebt, ist, dass man Gewichte hebt. Ja, also jede Einheit, wenn du nicht weißt, was für Sport, wenn du nur eine Stunde Zeit hast, die Woche um Sport zu machen, heb Gewichte.
Welche Übungen?
Also da kannst du, also natürlich, wenn du wirklich nur eine Stunde Zeit hast, würde ich mich auf die großen Muskelpartien beziehen, also Kreuzheben, Squats, solche Geschichten, wo du wirklich die großen Beinpartien irgendwie kriegst. Aber natürlich, wenn man Rückenschmerzen hat zum Beispiel, dann auch ein Fokus eben auf den Rücken, auf die Arme, Klimmzüge, ja. Weil wir brauchen einfach diese Muskelmasse und zudem, man sollte auf keinen Fall so viel Protein essen, wenn man nicht Kraftsport macht, weil dann bringt das nichts. Also viel Protein essen, da kriegt man keine Muskeln von. Man muss Protein essen und Kraftsport machen. Aber Kraftsport ohne Proteine oder Proteine ohne Kraftsport ist beides Quatsch. Aber genau, jede Einheit, wenn man nicht weiß, wie soll ich die einsetzen, setze sie für Kraftsport ein.
Aber du hast gerade gesagt, das wäre eine Traumzahl. Du hast gesagt, würde eine Stunde die Woche schon einen kleinen Unterschied machen.
Ja, da gibt es Studien zu, die zeigen, dass das schon einen Unterschied macht. Also den größten Effekte, das ist vielleicht auch schön für Leute, die, sag ich mal, am Anfang sind, kriegst du, wenn du von null auf irgendwas gehst. Das ist wirklich ein abnehmender Grenznutzen bei dem Ganzen. Du kriegst die biggest wins, kriegst du, wenn du von null auf ein bisschen gehst. Und daher sage ich Leuten auch immer, wenn ihr euch aussuchen müsst, wo ihr jetzt anfangt, weil ihr sollt ja nicht überall anfangen, weil das dann Überforderung ist, geht dahin, wo ihr am schlechtesten drauf seid. Macht so ein kleines Ranking 0 bis 10 in jedem Bereich. Wie sieht es da bei mir aus beim Essen? Wie sieht es bei mir aus bei der Bewegung? Und da, wo es am schlimmsten ist bei euch, fang da an, weil da gibt es so viele low-hanging fruits. Kleine Sachen, die du machen kannst, die einen krassen Effekt haben, dass du viel schneller Erfolgserlebnisse haben wirst, als wenn du, sag ich mal, schon 9 von 10 irgendwo bist und versuchst, die 10 von 10 noch zu erreichen, was sau anstrengend ist. So. Also fang mit dem Kleinen an und wenn du nichts machst, aber jetzt plötzlich anfängst, eine Stunde Krafttraining pro Woche zu machen oder jeden Tag irgendwie 10.000 Schritte reinzukriegen, ja, was ja manchen Leuten dann vielleicht einfacher fällt als Einstieg, hast du super viel gemacht. Da gibt es Studien zu, die könnten wir jetzt raussuchen und zitieren, was das mit deiner Gesundheit macht und mit deinem Herzen und mit deinen Muskeln und mit deinem Nervensystem, was dann besser verknüpft ist mit deinem Körper. Also da kannst du echt viel erreichen.
Spannend. Das motiviert mich auf jeden Fall. Magst du was fragen?
So ehrlich muss man sein. Der Longevity-optimierte Trainingsplan, der ist ausgefeilter.
Ja.
Ja, also wenn du dann wirklich, also meine Person zum Beispiel, ich mache 4-mal die Woche Krafttraining, ich mache 2-mal die Woche oder 1 bis 2-mal die Woche mache ich Ausdauertraining, ich mache 1-mal die Woche HIIT-Training. Also wenn du es dann, das Optimum, ja, ist sehr viel weiter. So ehrlich muss man auch sein. Ja, wenn man wirklich sagt, ich versuche 110 zu sein, dann reicht nicht die Stunde. Aber wenn es dir darum geht, dich gesünder zu fühlen, ein bisschen was für deine Gesundheit zu tun, du hast halt nur eine Stunde die Woche, ja, dann mach das damit, da kriegst du schon einige Gains.
Okay. Dann mache ich diese Woche erstmal mehr Schlaf und nächste Woche mehr Sport. Du hattest erwähnt, dass es besonders für Frauen wichtig ist, viel zu schlafen wegen Alzheimer, ja. Hattest du erwähnt, Demenz. Das Lustige an der Sache ist, ein großer Grund, warum Frauen mehr Alzheimer bekommen, ist, dass Männer vorher schon tot sind. Denn Alzheimer steigt ja besonders zwischen 80 und 85 und die meisten Männer leben so 5 Jahre jünger als Frauen. Und Männer, die aber älter werden, die bekommen ungefähr in gleichem Maße Alzheimer wie Frauen. Das heißt, unser Problem ist, wir werden gar nicht so alt. Euer Problem ist dann, wenn man so alt ist, muss man auch mit Alzheimer umgehen.
Also da kenne ich tatsächlich andere Studien, die das bereinigt haben und sagen, dass das nicht so ist.
Okay, dann aber ich bin dann nur 7 Google-Suchen informiert. Insofern kann es sehr gut sein, dass es nicht stimmt, was ich gelesen habe.
Also,
das gebe ich gerne zu.
Was natürlich total stimmt, ist, Frauen werden tendenziell älter als Männer.
Ja.
Das stimmt. Aber wir haben trotzdem, wenn man altersbereinigt macht, haben wir vor allen Dingen, wir sind länger krank und vor allen Dingen sind wir übers Leben verteilt häufiger schon krank. Männer haben häufig schwere Krankheiten am Ende gebündelt. Frauen haben häufig chronisch über viele Jahrzehnte hinweg unterschiedliche Krankheiten und wir sind in unserem Leben ungefähr 25% länger krank als Männer. Ja, also einfach längere Zeit, die wir in Krankheit verbringen als Männer. Und ja, genau, gerade deswegen sollten vielleicht Frauen oder Männer ihre Frauen dazu motivieren, sich da mal mit zu beschäftigen, damit das möglichst verringert wird.
Wünsche ich mir, dass Frauen über ihr Leben kürzer krank sind, und Männer ein paar Jahre länger leben.
Ja, das wäre cool.
Ich habe mir ein paar Stichworte aufgeschrieben und würde mir von dir wünschen, dass du sagst, zwischen 1 und 10 Punkten, ob du das sinnvoll findest oder nicht sinnvoll. 1 ist sehr wenig sinnvoll, 10 ist extrem sinnvoll.
Okay.
Eisbaden.
8.
Mhm. Rotlichttherapie.
6.
Nahrungsergänzungsmittel.
10.
Mhm. Vegetarische Ernährung.
6.
Vegane Ernährung.
4.
Stressreduktion.
2.
Sauna.
10.
Darmgesundheit.
10.
Burger bei McDonald's essen.
Dazu muss ich eine Anekdote erzählen.
Okay, aber erstmal, ich habe noch 3 Stück, dann darfst du erzählen.
Okay,
erstmal
dann darf ich dir erzählen. Burger bei McDonald's essen, 5.
Mhm. Welchen nehme ich denn noch? Ozempic.
9.
Mhm. Toll. Und das letzte, regelmäßige Bluttests und Ganzkörperscans.
5.
Mhm. Perfekt. Vielen, vielen Dank. Das hilft mir total gut. Und das ist zumindest sozusagen mit meiner Einstellung ist es schön. Hättest du irgendwie gesagt, Bluttest und Ganzkörperscans 10, hätte ich auf jeden Fall noch ein paar Follow-up-Fragen gehabt, aber so kann ich damit gut umgehen. Sozusagen.
Die habe ich mir gespart. So, ein Kommentar, ja, genau. Eine Anekdote. Bitte. Ein Kommentar. Also Ozempic GLP-1, eine Riesenerfindung unserer Menschheit. Also das wird, glaube ich, riesig. Und ich glaube tatsächlich, wenn ich habe mir damals ein Jahr gegeben, um zu versuchen, durch Essensumstellung mein Fett abzubauen. Und ich hatte damals aber schon mit meinem Arzt die Vereinbarung, wenn ich das nach einem Jahr nicht signifikant geschafft habe, dann werde ich GLP-1s nehmen. Und das ist sehr viele Jahre her. Und ich finde auch, die Vorteile, die wir haben von weniger Fett an unserem Körper, überwiegen jegliche potenzielle Risiken dieser Medikamente, die bis jetzt noch gar nicht so riskant ausschauen, ehrlicherweise. Also die haben alles, was sich zeigt, dass die auch auf andere Sachen wie das Gehirn total positive Effekte haben. Also ich finde, da brauchen wir eine krasse Entstigmatisierung in Deutschland. So. Und die Anekdote, die ich zum Hamburger McDonald's erzählen wollte, es gab eine neue Studie in Nature, ist ja eins der besten so wissenschaftlichen Publikationen. Und die haben geguckt bei Menschen, die über 70 sind, was sind Sachen, die sie essen, die korrelieren mit Langlebigkeit. Und die hatten verschiedene Sachen, die als Langlebigkeit galten, aber sagen wir jetzt mal so Longevity. Mhm. Und eine Sache, die positiv korreliert war, von 40 Sachen oder so, die sie untersucht haben, war Fast Food. Das gab eine positive Korrelation mit Langlebigkeit. Und man war erstmal krass verwirrt, so, hä? Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, was sind denn da die Mechanismen? Und die Hypothese dahinter ist, dass es daran liegt, dass wenn man Fast Food isst, man sich noch in sozialen Systemen befindet. Du gehst dann halt noch aus. Du bist Teil von einer Gruppe. So. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, das nochmal zu erwähnen, diesen Bereich von Longevity, denn keiner wird alleine 110 und keiner wird unglücklich 110. So. Und wenn deine Happiness ist, dass du einmal die Woche einen McDonald's-Burger isst, weil du da Leute triffst, die du magst, weil dich das so mit so viel Glück erfüllt, weil das dein Happy Place ist, dann iss bitte den Burger. Weil sonst wirst du halt auch nicht 100 oder 110. Und das Wichtige ist nur, dass wir alle so ein bisschen in uns gehen und identifizieren, was sind denn diese Sachen, die eigentlich offiziell vielleicht nicht so gesund sind, aber mir so viel Glück bringen und die dann wirklich abfeiern ohne Ende, wenn wir sie machen und dann gucken, dass wir die anderen Sachen, die uns vielleicht nicht so viel Glück bringen, bei mir war es zum Beispiel Alkohol, also seit Jahren nicht mehr getrunken, fehlt mir null, aber möchte ich drauf verzichten, wenn ich, weiß nicht, letztes Wochenende war ich in London, da an jeder kleinen Bäckerei, die ich geil finde, irgendein Teilchen zu nehmen und davon 10 zu essen, wenn es sein muss, nee, auf keinen Fall, weil das ist für mich totale Happiness. So. Mhm. Und das ist halt auch wichtig, dass man da seine Dinger findet, die man gerne auch richtig abfeiert, wenn man sie macht, egal wie offiziell ungesund sie sind oder nicht.
Aber das ist super, damit hast du schon beantwortet, ob du Cheat Days hast, aber einerseits würdest du es wahrscheinlich vielleicht nicht Cheat Days nennen, weil du sagst, wer Cheat Days hat, der muss sich den Rest der Zeit irgendwie zusammenreißen und das ist nicht so. Irgendwie dann, okay, das habe ich jetzt sozusagen in Ansätzen verstanden. Auf welche nächste große Entwicklung fieberst du hin? Gibt es da irgendwas, wo man sagt, da gibt es jetzt erste große, tolle Dinge und vielleicht, wenn das jetzt mit Datenlagen noch besser wird, dann kann man da noch mehr drüber. Also gibt es da irgendwas, wo du sagst, oh, da gibt es so tolle Forschung, da freue ich mich sehr drauf?
Ja, ich freue mich tatsächlich auf ein paar Themen, wo es um das ganze Thema KI und Longevity geht. Also wie wir die KI Longevity verändern, habe ich tatsächlich letztens auch eine kleine Folge zu aufgenommen bei uns im Podcast, so eine Solo-Folge, weil ich mich damit länger beschäftigt hatte. Kann man gerne reinhören, wenn man das spannend findet. Und ich finde da ein Thema, was spannend wird, ist der sogenannte digitale Zwilling. Also es steht, und das wird wahrscheinlich gar nicht mehr so lange dauern, dass wir eine, also nicht so lange, ich rede hier schon immer noch von über 10 Jahren, aber gut, dass wir eine digitale Version von uns selbst haben, sodass wir verschiedene Therapien, die wir nehmen könnten oder Interventionen, die wir machen könnten, erstmal testen können an der digitalen Version von uns selbst, um zu wissen, was schlägt wirklich an, was ist optimal für mich, was ja bei vielen Gesundheit sehr, sehr, sehr ja, personenindividuell ist. Und dass wir dann quasi die digitale Version von Kati haben und ich dann ganz genau weiß, ah, okay, die Intervention, die bringt bei mir krass viel, darauf sollte ich einen Schwerpunkt setzen, wo das nicht so ist. Und auch wenn man hinblickt auf eventuelle Krankheiten, die man vielleicht doch bekommt, ne, zu wissen, welche Therapien da für einen am besten anschlagen oder welche ergänzenden Sachen man machen könnte, ich glaube, das wird richtig cool.
Jetzt muss ich mir irgendwann mal demnächst eine Moral-Ethik-Experten einladen und fragen, ab wann sind digitale Zwillinge so conscious, dass man sie um Consent fragen muss, bevor man an ihnen irgendwelche Dinge ausprobiert, ne? Ja. Okay, toll. Wir haben über euer Buch, einen Satz hast du gesprochen, wie heißt das Buch?
Lifestyle of Longevity, genauso wie unser Podcast.
Sehr gut, so heißt auch der Podcast. Deine Kollegin ist Christine Zeller. Und was wollte ich noch wissen? Ja, wahrscheinlich jetzt noch zum Abschluss zusammenfassend deine beste Tippstrategie oder Botschaft für unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt zugehört haben. Was, wenn du sagst, es gibt nur eine Sache, die ich euch gerne in den Kopf pusten möchte, was wäre das?
Wenn ich eine Sache aussuchen würde, dann wäre es, euch zuzusprechen, dass eure Gesundheit es verdient hat, angeschaut zu werden. Man sollte das alles nicht machen aus dem Gefühl, dass man nicht gut ist, wie man ist oder irgendwie falsch oder irgendwas blöd ist an einem selber, sondern man sollte das angehen von dem Gedanken her, ich hab's einfach mal verdient, dass dieser Körper, der mich durch das Leben trägt, dass es dem richtig gut geht. Und es lohnt sich da Zeit, Herzblut, Aufmerksamkeit und auch ein bisschen Geld, wenn man es hat, darin zu investieren, weil wir es alle verdient haben, dass wir uns fit fühlen und gesund alt werden.
Toll. Vielen Dank, dass du das so positiv rübergebracht hast. Riesengroßen Respekt vor den Leistungen. Ich befinde mich sozusagen, obwohl ich älter bin, wahrscheinlich in einer Phase, in der du vor 8 Jahren warst, und sehe noch nicht, dass ich jetzt ab morgen anscheinend mein Leben, also ja, ich weiß einfach, ich schwinge immer wieder zurück zum Genuss. Aber ich finde, da waren einige tolle Tipps dabei und dieses Hälfte Gemüse und Obst. Ich will einfach mal gucken, ich glaube, das kriege ich hin.
Ja, guck mal, wie sich das anfühlt.
Das ist mein Takeaway von dieser Folge. Cool. Vielen, vielen Dank. Habe ich irgendwas vergessen zu fragen oder wolltest du irgendwas erzählen, wo du sagst, Mensch, Christoph, wie doof von dir, dass du das nicht einmal angesprochen hast?
Ja, ich glaube, da es ein businessnaher Podcast ist, würde ich schon noch darauf hinweisen, dass es total viele spannende Geschäftsmodelle geben wird, die daraus entstehen. Mhm. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn sich mehr Leute im unternehmerischen Kontext mit dem Thema beschäftigen würden in Deutschland. Und da findet ihr mich sehr gerne auf LinkedIn. Da versuche ich ab und zu meine Gedanken dazu zu äußern, wenn es darum geht, wie dieser Markt sich entwickelt wird. Und da könnt ihr gerne vielleicht mal vorbeischauen und mitdiskutieren, wenn ihr das auch spannend findet.
Perfekt. Vielen Dank. Kathi, hat es dir Spaß gemacht?
Ja, auf jeden Fall.
Mir auch. Ich danke dir von Herzen, dass du dir Zeit genommen hast. Schön, dass du hier warst. Weiterhin viel Erfolg und vor allen Dingen natürlich viel Gesundheit. Danke, dass ihr zu Hause eingeschaltet habt. Unsere nächste Folge gibt es nächsten Montag. Und bis dahin gibt es natürlich viele weitere auch coole oder fast so coole Folgen wie heute im Archiv. Komm gesund durch deine Woche. Liebe digitale Grüße von
Kathi
und von Christoph. Ciao, ciao.